Amos 2, 6 bis 16, wir haben besprochen die Verse 6 bis 8. Die stehen für uns im Mittelpunkt, weil es um diese Thematik vor allem geht. Den weiteren Text bespreche ich sehr kurz. Im folgenden Abschnitt gibt es auch einen kleinen Aufmerksamkeitserreger. Und wir haben ein ganz betontes Ich. Das kommt im Hebräischen dadurch zustande, weil die Verben in der Regel aus einem Wort bestehen und das Subjekt gleich beinhalten. Also ich lebe braucht man im Hebräischen nicht zwei Worte, ich und lebe, sondern es ist ein Wort. Er lebt genauso. Ja? Und wenn jetzt noch ein betontes Ich steht, Ani oder Anochi, und dann das Werbung noch einmal mit dem Ich, mit der Ich-Endung, dann ist es gut, man übersetzt es tatsächlich so, wie es hier vorgenommen wurde. Und ich hatte doch dieses Betonte. Und da geht es jetzt um Gott. Propheten erinnern an das, was war, und das ist für Israel natürlich in erster Linie das, was Gott getan hat. Es ist die Heilsgeschichte. Und ich habe doch vor euch vertrieben, vernichtet die Amoriter, die Urbevölkerung Israels bei der Landnahme. Vers 10, und ich hatte euch doch aus dem Land Ägypten heraufgeführt und euch 40 Jahre in der Wüste geleitet. Das, was ihr habt, verdankt ihr mir. Freiheit, Befreiung, das Land, in dem ihr lebt, den Ertrag des Landes. Dass ihr was zu essen und zu trinken habt. Das verdankt ihr mir. Und ich gab euch Propheten und Nazaräer. Ich gab euch nicht nur das Land, ich gab euch auch das Wort. Ich gab euch Verkündiger. Ich gab euch Prediger. Das hat Gott gewirkt. Und jetzt haben wir, wie hat Luther übersetzt, Sie haben es gemerkt, das habe ich da drunter etwas ausgerückt, spricht der Herr, da gibt es eine hebräische Wendung, Neum, Yahweh, so wie eine ganz dicke Unterschrift, wie ein Siegel. Ich vergleiche das immer mit dem indianischen Hau, das ich von Karl May kenne. Also ich weiß ja nicht, ob das Original auch so war, aber bei Karl May, wenn ein Indianer Hau sagt, dann ist geschwätzt, dann gibt's da kein Zurück mehr. Also man könnte es vergleichen mit dem Amen. Wenn Jesus sagt, Amen, Amen, ich sage euch, da ist in der Einleitung gleich, Amen, Amen, jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt kommt was ganz Wichtiges, kann ich keinen Spruch zurücknehmen. Und so ist dieses Neum Yahweh, Spruch des Herrn. Punkt. Kein Wort wird zurückgenommen, das gilt. Diese Erinnerung an die Heilsgeschichte, was Gott getan hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der Hintergrund für die Sozialkritik. Das ist der Zusammenhang. Weil Gott an euch zum Heil gehandelt hat, Auszug aus Ägypten, Bewahrung in der Wüste, Gabe des Landes, ist zu erwarten, dass der Israelit mit seinem Volksgenossen würdevoll umgeht. Das muss erwartet werden. Das erwartet Gott. Und dass er ihn nicht für 3,99 Euro Sandalen verkauft. Das geht nicht. Jetzt kommt noch mal ein Wort der Anklage. Aber ihr habt den Nazaräern Wein zu trinken gegeben. Nicht, das ist ja, der Nazaräer verpflichtet sich für eine gewisse Zeit zum Verzicht. Und ihr habt ihn überredet, ihr habt ihn nicht ernst genommen in seiner Frömmigkeit. Ihr habt Frömmigkeit verachtet. Ach komm, trink doch, nimm's doch nicht so genau. Und den Propheten befohlen, ihr sollt nicht weissagen. Weissagt nicht. Das haben wir immer wieder, nicht? Die Propheten haben ja auch das unangenehme Wort Gottes. Da haben wir eine Stelle bei Micha. Wir haben es öfters. Aber diese Micha-Stelle, Micha 2, Vers 11. Na. Wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger und predigte, wie sie saufen und schwelgen sollen, das wäre eine Predigt für dieses Volk. Nicht die unangenehme Verkündigung, das, was uns stört, das, was an uns reibt, das, was uns in Frage stellt, das, was unser Verhalten in Frage stellt, das, was vielleicht auch falsch eingespurte Frömmigkeitsverhalten in Frage stellt, das gibt es auch. Zum Beispiel im Gebetsleben, in der Gebetshaltung. Das hat ja Jesus auch kritisiert, wenn ihr betet, sollt ihr nicht und sollt ihr nicht. Und man kann sich da auch im Gebet in eine falsche Praxis, in eine falsche Haltung, in ein falsches Denken hineinleben. Und dann wird das in Frage gestellt von Gottes Wort. Das ist immer schwierig. Nicht, das sind auch geistliche Dinge. Es ist nicht nur das Verhältnis zum Nächsten. Es sind auch geistliche Dinge, wo wir in Frage gestellt werden können. Jetzt habe ich das 30 Jahre lang so gesehen. Und jetzt dieses Wort. Ich will doch nicht mehr umdenken. Es war so gut. Jetzt habe ich mich so daran gewöhnt an gewisse Sätze und Bekenntnisse. Und jetzt stellst du mich in Frage. Das passt mir gerade noch. Vielleicht gibt es unter uns welche, die gerne sorgen. Es gibt Menschen, die sind verliebt in ihre Sorgen. Kann man ein Hobby draus machen? In Sorgen. Immer beschäftigt mit, vor allem mit dem, was erst in 3 Jahren kommt schon heute, mit dem, was in 3 Jahren kommt schon, Sorgen. Und dann sagt Jesus, sorgen nicht. Das ärgert mich doch dann. Wenn ich verliebt bin in meinen Sorgen. Und dann muss ich umlernen. Und das ist gar nicht leicht. Ist gar nicht leicht, wenn ich mir das Sorgen angewöhnt habe, das unnötige Sorgen, um Dinge, die noch gar nicht dran sind. Das ist gar nicht leicht. Weissage nicht, predig nicht, stör uns nicht mit deinem Wort. Sag das, was angenehm ist, das, was uns angeht. Sag das, was mich bestätigt. Aber den Gefallen tut uns Gott nicht. Es gehört immer wieder das Erschrecken, das Erschüttern, das Erbeben, das Erkennen. Da muss ich etwas anders machen, wenn ich diesem Wort standhalten will. Dann muss ich mich verändern. In meinem Alltag, in meinem Denken, in meinem Reden und auch in meiner Frömmigkeit. Und jetzt Vers 13 bis 16. Die Propheten sagen, was kommen wird. Die Propheten sagen, was kommen wird. Siehe, ich mache es unter euch schwankend, wie der Wagen schwankt, der voll Garben ist. Wir hören wieder Amos. Ein Bild aus der Landwirtschaft. Jetzt nicht von der Viehzucht, sondern von der Getreideernte. Ein Wagen, der voll geladen ist, der vielleicht überladen ist mit der damaligen Technik. Da machen die Räder so. Nicht? Ich habe das mal peinlich erlebt, als wir das Stroh heimgeholt haben und wir haben den Wagen überladen. Der hat nicht geschwankt, aber wir haben auf dem Heimweg Stück für Stück die Ladung verloren. Das ist peinlich. Was ist das für ein Bauer, der die Ladung verliert? Oh weh, oh weh, oh weh. Und dann war vielleicht sogar ich schuld, weil ich schräg mit dem Schlepper gefahren bin. Dass der oben geladen hat, es nicht sauber ausrichten konnte. Naja, also der Wagen schwankt, weil er voll ist, weil er die Stabilität verliert. Und so kommt alles ins Schwanken. Und jetzt hat dieser Amos wieder eine ganz bildhafte, anschauliche Aufzählung, was das bedeutet. Da geht dem Schnellen die Zuflucht verloren. Der Schnelle kann sich nicht retten. Den Starken festigt nicht seine Kraft. Und der Held rettet sein Leben nicht. Der den Bogen führt, hält nicht stand. Der Schnellfüßige rettet sich nicht. Und der auf dem Pferd reitet, rettet sein Leben nicht. Und der Beherzteste unter den Helden flieht nackt an jenem Tag. Es gibt für keinen eine Rettung. Das ist die Tatsache, wenn Gott Gericht hält, dann wird die menschliche Kraft zu klein. Brauchen wir uns nichts einbilden. Wenn Gott brüllt, dann können wir dem nichts mehr entgegenhalten. Das wird eine Botschaft sein auf verschiedene Weise, die auch die technisierte Moderne lernen muss. Wenn Gott nur den Atem einzieht, etwas stärker wie normal, dann fallen die Bäume um. Und dem können wir nichts entgegensetzen. Da werden wir so klein, in verschiedenster Weise. Da brauchen wir uns gar nichts einbilden, wir könnten dem entgehen. Spruch des Herrn, dann wieder darunter. Wir könnten viele Stellen anfügen. Ich habe jetzt doch diesen Text gewählt, weil hier diese Perspektiven Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart verbunden sind. Aber wenn wir noch ein paar andere Texte wenigstens kurz lesen, Amos 4, Vers 1. Das ist jetzt angesichts der Anwesenheit ein bisschen eine schwierige Stelle, aber ich lese sie trotzdem vor. Gegen die schwelgerischen Frauen in Samaria. Höre dies Wort, ihr fetten Kühe, die ihr auf dem Berge Samaria seid und den geringen Gewalt antut und schindet die Armen und sprecht zu euren Herren, bringt her, lasst uns saufen. Also ich lese diese Stelle nicht, weil ich mich mit ihnen anlegen möchte. Ich habe mir das wirklich überlegt, sondern ich möchte auf einen Aspekt hinweisen. Ist uns der Nächste ein Korrektiv im Blick auf den Weg mit Gott und den Gehorsam und unser Verhalten? Und das gilt für die Ehe am stärksten. Ist uns der Nächste ein Korrektiv, der uns auch zurechtweist und sagt, hoch, das ist nicht recht, was du machst. Oder der sagt, wir wollen das anders machen. Wir machen unsere Steuererklärung ehrlich. Oder unterstützt mich der Nächste beim Unrecht? Ich sage das deshalb, weil das wichtig ist für Partnerschaften. Man darf nie einen Fan heiraten, sondern ein Gegenüber. Keinen Fan, sondern ein Gegenüber. Und das muss bei aller Liebe berücksichtigt bleiben. Und das waren hier Frauen, das können genauso die Männer sein. Nicht? Da drehen wir die Hand nicht herum. Die haben das Unrecht ihrer Männer genossen. Nicht? Der Reichtum, der hier zu Unrecht zustande kam, den haben sie genossen. Und da hätten sie müssen ein Korrektiv sein und sagen, das will ich nicht. Das will ich nicht. Lieber weniger mit Recht als dieser überfließende Reichtum mit Unrecht. Ein anderes Wort, Amos 5, 10 bis 13. Nur, dass wir einfach auch da noch einmal einen Eindruck bekommen von dieser Dichte der Botschaft. Sie sind dem Gram, der sie im Tor zurechtweist und verabscheuen den, der ihnen die Wahrheit sagt. Jetzt geht's um die Rechtsprechung. Darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen, massiv Bau, teuer, von Quadersteinen gebaut habt und den Wein nicht trinken, den ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt. Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen im Tor unterdrückt. Wieder ähnliche Begriffe, die kommen bei Amos relativ häufig vor. Die Armen, die Elenden, der Gerechte. Und hier nun das verbunden wieder mit dem Recht, mit der Rechtsprechung. Amos 6, 1 bis 6. Kommen wir gleich noch zurück auf diese Stelle. Weh den Sorglosen zu Zion und weh denen, die voll Zuversicht sind. Auf dem Berge Samarias, den Vornehmen des Erstlings unter den Völkern, zu denen das Haus Israel kommt. Geht hin nach Kalne und schauet von da nach Hamat, der großen Stadt, und zieht hinab nach Gad und Philister. Seid ihr besser als diese Königreiche? Ist euer Gebiet größer als das ihre, die ihr meint, vom bösen Tag weit ab zu sein und trachtet immer nach Frevelregiment? Die ihr schlaft auf Elfenbein geschmückten Lagern und euch streckt auf euren Ruhebetten. Ihr esst die Lämmer aus der Herde und die gemästeten Kälber und spielt auf der Harfe und erdichtet euch Lieder wie David und trinkt Wein aus Schalen und salbt euch mit dem besten Öl. Aber bekümmert euch nicht um den Schaden Israels. Vergleich mit anderen, mit den Heiden. Und dann das Urteil, ihr seid nicht besser. Das hört man häufig im Volk. Die, die in Kirche springen, sind damit besser. Solange es eine Ausrede ist und solange es unter uns klar ist, dass die, die in Kirche gehen, auch Sünder sind, okay. Wenn es aber de facto stimmt, dann stimmt was nicht. Wenn es de facto stimmt, dann stimmt was nicht. Wir sollen nicht besser sein im Sinne einer Überheblichkeit, eines Dünkels. Aber wir sollten besser sein in der Hinsicht, dass Gottes Wort unser Leben prägt. Wir sollten in der Hinsicht besser sein, dass wir bewusst Lebensveränderungen in unserem Leben wollen. Und an diesen Veränderungen scheitern wir immer wieder. In der Tat. Aber wir sollten sie wollen und es sollte uns aufschrecken, wenn man uns sagt, ihr seid auch nicht besser. Wie gesagt, nicht im Sinne eines Dünkels, eines Hochmuts, sondern im Sinne der von Gott gewirkten Lebensänderung aufgrund von Weisheit und Erkenntnis. Aufgrund des Wirkens von Gottes Geist. Amos 6, schlimm, die Oberflächlichkeit, die Oberflächlichkeit. Der Reichtum hat die Gefahr, dass er zur Oberflächlichkeit wird. Weil es ums Haben geht und weil das reicht. Elfenbein geschmücktes Bett, bestes Fleisch, bester Wein, besten Öle und dann dreht sich's nur noch immer um das Beste. Immer darum, dass dieser Standard gehalten und verbessert werden kann. Und das macht oberflächlich. Und auf die Dauer macht es unzufrieden. Weil es den Menschen nur bei seiner Oberflächenschicht erreicht. Und ich bin überzeugt, dass die gegenwärtige Form von Wohlstand und Besitz mit einem hohen Verlust an Werten eine extreme Oberflächlichkeit auch in den Medien, die von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Sie können 40 Kanäle durchzappen und finden nicht eine gescheite Sendung. Das kann Ihnen passieren, sogar an einem Abend, wo es eigentlich wert wäre, dass auch noch was Gescheites kommt. 40 Sendungen und nichts Seriöses. Nichts Seriöses. Das macht den Menschen letztlich unzufrieden. Und es ist die Frage, wer in diese Lücken der Unzufriedenheit hineinstößt. Wir sollten parat sein mit der Verkündigung. Nicht parat sein. Wir sollten laut sein mit der Verkündigung. Denn es bricht ein neues Suchen und Fragen aus nach Werten, die das Leben in der Tiefe halten. Ich sehe die Möglichkeiten der Gegenwart positiv. Positiver wie vor 30 Jahren. Denn vor 30 Jahren war unsere Gesellschaft geprägt von politischem Wollen. In der linken Szene, in der grünen Szene, in der studentischen Szene. Das sind tiefere Ziele wie nur Reichtum. Reichtum ist flach. Und ich sehe, dass in der Gegenwart ein neues Fragen aufbricht nach Werten, nach Sinn, nach Orientierung. Aber es gibt viel mehr Anbieter inzwischen. Und scheuen Sie sich nicht, dass Sie da hinein das Angebot des Evangeliums sagen. Und schulen Sie sich pädagogisch und sprachlich bei Amos. Sie haben nicht dieselbe Botschaft zu sagen wie Amos, aber schulen Sie sich pädagogisch und sprachlich. Diese kompakte Rede, dieses pädagogische Geschick, dieses Sprechen in Bildern, das können wir bei ihm lernen. Natürlich auch manches inhaltlich, aber wir sind in einer anderen Zeit. Und Amos war kein Evangelist, nicht, der hat im Volk Gottes gepredigt. Sie dürfen nicht kommen und hinstehen und sagen, ihr fetten Kühe von Deutschland. Ich breche die Beispiele hier ab. Sie merken, das ist der Cantus Firmus, der sich durchzieht, der Refrain bei Amos. Das ist diese Thematik der Sozialkritik. Jetzt habe ich eine zum Abschluss dieses Themas eine bescheidene Frage, wenn ich meine Folie gefunden habe, die ich möchte, ob ich Ihnen die schon einmal gezeigt habe. Denn so könnte ich die Zeitperspektive an dieser Stelle zusammenfassen. Das ist schon ein älteres Produkt und deshalb habe ich es vielleicht hier schon einmal gezeigt. Diese Folie ist der Versuch, diese Ebenen noch einmal zusammenzufassen. In der Vergangenheit geht es um Gottes Heilstat. Ich habe den Amoriter. Ich habe euch aus Ägypten geführt. Gottes Heilstat. Die Berufung, der Bund, das Land, der König, Exodus und so weiter. Daraus folgt die Verpflichtung auf den Gehorsam. Nicht? Das ist die Verknüpfung in 2. Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten geführt hat. Darum sollst du nicht andere Götter haben. Aus dieser Vorgabe der Heilstat folgt die Verpflichtung auf den Gehorsam. Was haben wir jetzt in der Gegenwart, natürlich auch schon zum Teil in der Vergangenheit? Die Untreue und den Ungehorsam. Und jetzt, weil diese Verpflichtung nicht eingehalten wurde, ist dieses Verhältnis de facto gebrochen und jetzt bringt Gott das Gericht. Und das ist jetzt die Zukunftsansage der Propheten, das Gericht Gottes aufgrund der Sünde. Jetzt ist es aber mit Israel nicht aus. Gott bleibt seinen Verheißungen treu und deshalb gibt es nach dem vollzogenen Gericht einen neuen Anfang mit Israel. Das haben wir jetzt in Amos 2 nicht. Da hört er hier auf. Wir haben es aber im Ganzen der prophetischen Verkündigung auch bei Amos, nämlich in Amos 9. Ganz zaghaft, aber es ist da. Und da haben wir, dass das eine Einheit ist, in der prophetischen Verkündigung eine Gesamtschau von Gottes Handeln, von Israels Reaktion, eine doppelte Zukunftsansage, Gericht und Heil. Mindestens die, die jetzt schreiben, kennen es noch nicht. Das ist mir doch ein kleiner Trost. So, wir kommen zum nächsten Punkt. Der falsche Gottesdienst. Neben die Sozialkritik tritt die Kultkritik. So nennt man das. Ich habe es bei mir anders überschrieben. Wir hatten ja das Wort der Alltag im Volk, Sozialkritik. Und jetzt habe ich geschrieben, der Sonntag im Volk. Natürlich müsste das damals heißen, der Sabbat oder der Gottesdienst. Der Alltag im Volk, Sozialkritik, der Sonntag im Volk, Kultkritik. Der zentrale Text sind die Verse, die Sie jetzt auf der Rückseite haben. Völlig scharfer Schluss. Wenn Sie wollen, kann ich es in der kleinen Pause nochmal auflegen. Sonst sind Sie abgelenkt. Das wäre pädagogisch unklug. Wir beginnen aber, wir nehmen nicht nur diese Verse, sondern es ist zu Recht, sind die Verse 18 bis 27 angegeben und wir machen noch einen kleinen Schlenker zu 6,1 noch einmal und ich lese das kurz vor. Weh denen, die des Herrn Tag herbeiwünschen. Was soll er euch? Denn des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht. Gleich wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ein Bär begegnet ihm. Und er kommt in ein Haus und lehnt sich mit der Hand an die Wand, so sticht ihn eine Schlange. Ja, des Herrn Tag ist finster und nicht Licht, dunkel und nicht hell. Jetzt kommt dieser Text, der eigentliche Text zur Sozialkritik. Ich habe hier eine Übersetzung versucht, die, wie gesagt, den hebräischen Stil versucht, etwas nachzumachen. Ich bin mir dessen bewusst, dass es kein Deutsch ist. Nicht? Also es ist dermaßen holprig. Das kann man eigentlich nicht machen, denn also deutsche Sprache ist deutsche Sprache. Aber durch Umstellungen und durch Betonungen wird vielleicht das eine oder andere hervorgehoben. Ich hasse. Ich verwerfe eure Feste. Und nicht vorangestellt ist immer betont. Und nicht kann ich riechen eure Festversammlungen. Sie merken hier gleich den Parallelismus, nicht? Fest, Festversammlung, Parallele. Und einen weiteren antithetischen Parallelismus, nämlich die erste Zeile positiv formuliert, die zweite negativ. Also die erste ohne nicht, die zweite mit nicht. 22, neue Thematik, Opfer. Die erste Zeile ist textkritisch ganz schwierig. Da haben wir mal ein Beispiel für eine Textkritik. Ist auch mit den Studenten immer interessant, denn das ist einer der häufigsten Examensthemen bei dem Prophetenthema an der Uni. Ja, wenn ihr aufsteigen lasst Brandopfer, eure Speisopfer, nicht habe ich wohlgefallen. Und die Mahlopfer von eurem Mastvieh, nicht sehe ich. Wir müssen im Deutsch immer ergänzen. Aber da steht nur das Verbum. Ich sehe es nicht. Haben wir Thematik Opfer? Nächste Thematik. Fort von mir den Lärm deiner Lieder. Dein Harfenspiel? Nicht höre ich. Es ströme aber, wälze heran wie Wasser das Recht. Und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Dann lese ich die weiteren Verse ganz treu nach Luther. Habt ihr vom Hause Israel mir in der Wüste die 40 Jahre lang Schlachtopfer und Speisopfer geopfert? Und jetzt muss man den nächsten Vers vermutlich als Frage lesen, parallel zu diesem Vers, sonst wird es sehr schwierig zu verstehen. Trugt ihr den Sakkut, euren Gott, euren König und Kevan, den Stern eures Gottes, eure Bilder, welche ihr euch selbst gemacht habt? So will ich euch wegführen bis jenseits von Damaskus, spricht der Herr, der Gott Zebaoth. Ist Ihnen etwas aufgefallen in der Zeit, in den Zeitebenen? Hatten wir das nicht schon einmal? Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Sechs eins, weh den Sorglosen zu Zion. Warum habe ich das jetzt noch dazu gelesen? Interessante Komposition. Wir haben das jetzt mehrmals schon in der Pause besprochen mit einigen Schwestern von Ihnen. Das ist ein Fortschritt in der Theologie bei vielen anderen Rückschritten, dass man in den letzten Jahren die Texte wieder stärker als Einheit gelesen hat. Und da gibt es sehr hilfreiche Beobachtungen dazu. Und das gilt auch für eine Lektüre des Amos. Die Kultkritik sitzt im Herzen des Mittelteils. Amos 3 bis 6. Wir kommen nicht genau auf die Mitte des Buches, aber fast. Und das Interessante ist, die Kultkritik wird gerahmt von einem doppelten Wehe. Und es ist das einzige Wehe im Amos-Buch. Es sei denn, mein Computer hat es nicht richtig angezeigt. Wir haben in Vers 18, weh denen, hebräisch heu, und in Kapitel 6, Vers 1. Und was ist das Wehe? Wehe gehört zum Leichenlied. Sehen Sie, das ist eine Botschaft der Struktur. Die Kultkritik ist gerahmt von einem doppelten Leichenlied. Und dann verstehen wir, wenn Gott sagt, mit euren Liedern könnt ihr aufhören. Das einzige Lied, das noch gesungen wird, ist das Leichenlied. Hört auf mit dem Geblatt eurer Lieder. Euer Harfenspiel? Nö, beim Leichenspiel spielt man nicht Harfe. Noch ein anderer Bezug, Kapitel 5, Vers 1. Höret ihr vom Haus Israel dies Wort, denn ich muss ein Klagelied über euch anstimmen. Das müssen wir auch wörtlich übersetzen. Gefallen ist, steht nicht mehr auf. Wenn diese Botschaft durchs Dorf geht, fragen alle, wer? Die Jungfrau. Oh, Jungsmädle, das ist ja ganz schlimm. Gefallen ist, steht nicht mehr auf, die junge Frau. Schlimm, wenn ein junger Mensch fällt und nicht mehr aufsteht. Israel. Klagelied, Totenklage, Kult, Totenklage. Das ist natürlich ganz massiv. Und das ist bewusst so gemacht. Und damit haben sie gleich die Klammer um die Kultkritik. Weil das Totenlied anzustimmen ist, brauchst du keine Festversammlung mehr, keine Opfer mehr und keine Lieder mehr singen. Es ist Zeit der Totenklage. Und da sagt jetzt Amos einem Volk, das eine falsche Erwartung hat. Vers 18, weh denen, die des Herrn Tag herbei wünschen. Was soll er euch? Eine Sehnsucht nach dem großen Tag Gottes, da gibt es eine Zukunftshoffnung, eine eschatologische Erwartung, vielleicht sogar eine messianische Hoffnung im Volk. Nicht wir kommen her von den Tagen der Jehu-Söhne, wo Israel schwer geschlagen wurde. Und jetzt haben wir die Blüte unter Jerobeam. Und das könnte man doch als gutes Zeichen lesen. Gott meint's wieder gut mit uns. Und jetzt geht's noch weiter aufwärts. Sie sehen des Herrn Tag herbei, wo das ganze Heil kommt. Hoffnung im Volk, Jerobeam der Zweite, Blütephase, Reichtum. Aber dieser Tag des Herrn ist Finsternis und nicht Licht. Und jetzt kommt wieder Original Amos. Zunächst eigentlich sein Lieblingstier, nicht? Kennen wir ja schon. Wenn einer vom Löwen flieht und dann ist er gerade dem Löwen entflohen und dann knurrt und dann steht ein Bär vor ihm. Oh, und dann ist er dem Bär entflohen, hat sich gerettet im Haus, lehnt sich an die Wand und sticht in die Schlange. Ist so, so toll gemacht, so bildhaft, so schön in dieser Aufzählung, nicht? Das können Sie nachspielen. Das kann man spielen. Herrlich. Weißt du, die Frage, wer denn den Löwen spielt, gell? Aber müssen Sie einen nehmen, der richtig brummen kann und brüllen. Und dann kommt wieder das Schlusswort, nochmal das Thema. Hier haben wir dann auch einen entsprechenden Aufbau. Ja, des Herrn Tag wird finster und nicht Licht sein, dunkel und nicht hell. Was macht hier Israel falsch? Es schließt vom äußeren Ergehen zurück auf Gott und sein Denken. Israel erlebt eine Blütezeit unter Jerobeam dem Zweiten, die natürlich Gott auch schenkt. Das ist die Deutung vom Zweiten Königebuch. Aber Israel denkt jetzt, jetzt kommt das Heil, des Herrn Tag. Es wird noch besser. Und verkennt den wahren Schaden. Das Zurückschließen vom äußeren Ergehen auf Gottes eigentliches Denken kann man nicht geradlinig eins zu eins machen. Es geht uns gut, also meint Gott es gut. Es geht mir schlecht, also meint Gott es schlecht. Das geht nicht. Es kann sein, es geht uns besser, wenn es uns schlechter geht. Da muss man aufpassen mit einem einfachen Verrechnen. Nun, zu dem Text habe ich schon viel gesagt, Amos 5, 21 bis 24, schon beim Lesen. Nicht diese ungeheuren, scharfen Worte. Ich hasse eure Feste. Ich kann nicht riechen, eure Festversammlung. Mit dem Riechen wird schon voraus angeschlossen an das Opfer, denn das Opfer wird gerochen. Das Opfer als ein lieblicher Geruch in Gottes Nase. Ich mag's nicht riechen. Und jetzt, wie gesagt, die erste Zeile von Vers 22 ist textkritisch ganz unsicher. Vermutlich ist eine zweite Hälfte ausgefallen. Aber da können wir nur sagen, vermutlich. Es gibt eine doppelte Deutung, man kann übersetzen, außer wenn ihr Brandopfer aufsteigen lasst. Dann wäre es eine Einschränkung. Das Einzige, was Gott noch akzeptiert, ist das Brandopfer. Warum? Weil das Brandopfer ein Ganzopfer ist. Und das Ganzopfer kann man nicht mehr irgendwie wiederum egoistisch ausschlachten. Denn das wird einem ganz verbrannt. Ich persönlich vertrete eher, dass die zweite Satzhälfte ausgefallen ist. Wir haben ja durchgehend Parallelismen. Und hier haben wir keinen Parallelismus, sondern drei Glieder. Ich vermute, dass die zweite Satzhälfte ausgefallen ist und dass es auch so zu übersetzen ist. Ja, wenn ihr aufsteigen lasst, Brandopfer. Und dann kommt noch etwas, was wir nicht wissen. Ich sage, es ist eine Vermutung. Textkritisch ist auch nicht alles so sicher, wie man meint. Und dann kommen die andere Opfer, eure Speisopfer. Nicht, jetzt könnte man sich das vorstellen wie ein Verhandeln. Amos, also die Feste hast uns zerpflückt. Aber wie sieht's denn mit dem Speisopfer aus? Eure Speisopfer. Nicht, habe ich wohlgefallen. Kommt immer die Antwort danach. Aber wenigstens unsere Mahlopfer, Ganzopfer, Heilsopfer, da gibt's ganz verschiedene Übersetzungen dafür. Die Mahlopfer von eurem Mastvieh. Nicht. Ich sehe sie nicht an. Ich habe schon erklärt, das Brandopfer ist ein Ganzopfer. Das Speisopfer ist ein vegetabiles Opfer, also kein Tieropfer. Und vom Speisopfer bekommt die Priesterschaft einen Anteil. Das ist die Versorgung für die Priester. Das ist die damalige Form der Kirchensteuer, eine damalige Form der Kirchensteuer. Denn die Priester hatten ja keinen Landbesitz und deshalb hatten sie Anteil am Opfer und an anderen Naturaliengaben. Das Mahlopfer ist das Ja, wie gesagt, da gibt's verschiedene Übersetzungen dazu. Malopfer, Friedensopfer, Heilsopfer. Da steckt auch die Wurzel von Frieden drin, Shalem, Shalom. Vom Malopfer wurde auch ein Teil verzehrt, aber mit der anwesenden Gemeinde. Also der Opfernde hat seine Familie eingeladen, vielleicht noch Freunde. Also das ist die Form vom Gottesdienst mit anschließendem gemeinsamen Mittagessen. Hochinteressant, dieser Opferkanon im Alten Testament, es gibt da noch mehr. 3. Mose 1 bis 7 wird es beschrieben, jedes Opfer hat ein bestimmtes Element und im Grunde bildet die Opfersystematik, bildet im Grunde den Glauben ab. Da kann man Israels Glauben mit der Opfersystematik abbilden. Aber das machen wir jetzt nicht. Das müsste man bei einer Auslegung von 3. Mose 1 bis 7 aufzeigen. Dann kommen noch die Lieder dran. Fort von mir den Lärm deiner Lieder möchte ich nicht mehr hören. Dein Harfenspiel nicht höre ich. Gott lässt sich von der Ästhetik, vom Einsatz nicht blenden. Gott lässt sich durch einen reichen, vollen, funktionierenden, überbordenden Gottesdienst nicht blenden, wenn das andere nicht auch stimmt. Also da brauchen wir uns nicht einbilden, wir könnten Gott irgendwie einlullen durch den Gottesdienst. Was ist die Alternative in einem Satz? Also ich muss ehrlich sagen, der Amos gefällt mir jeden Tag besser hier. Es ströme wie Wasser das Recht. Ich wurde gestern nach dem Galiläa gefragt, da haben wir das gleiche, Galiläa, Jesaja 8, 23, das Galil der Völker, heißt aber wahrscheinlich nicht das Galiläa. Galiläa ist nur ein Klang, ein Laut, sondern Galal rollt, rollen, wälzen, wie ein Mühlstein rollt, wie ein Rad rollt. Und so ist es vermutlich, dass das überrollte Land, von den Assyrern überrollte Land in Jesaja 8, 23. Und hier, es ströme, es rolle, es wälze, das Recht wie Wasser. Wie das Wasser nach einem Regenguss daherkommt, in den Bächen und Flüssen, so das Recht. Und parallel Begriff, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Jetzt habe ich es hier untereinander geschrieben, also für alle, die sich an Formen erfreuen. Hier haben wir jetzt wieder so ein Chiasmus, nicht? Die Gerechtigkeit entspricht dem Recht und das Wasser entspricht dem Bach. Haben Sie ein Chi? Chiasmus, eine Überkreuzstellung im Parallelismus. Eine häufige Form in der hebräischen Poesie. Also diese Gesichtspunkte sind auch hilfreich für die Auslegung, weil im Parallelismus erklärt ein Versteil den anderen. Und den Parallelismus haben wir als häufigste Form in der Poesie, bei poetischen Prophetenworten, in den Psalmen, in den Sprüchen, bei Hiob, ganz häufiges Stilelement und das hilft zum gegenseitigen Erklären. Also, Unrecht bringt Dürre. Recht und Gerechtigkeit wird verglichen mit erfrischendem Wasser. Nicht und das Wasser ist in Israel lebensnotwendig, beziehungsweise dort ist es bewusst. Bei uns ist auch lebensnotwendig, aber bei uns ist es zu selbstverständlich, dass wir diesen Rhythmus haben von Trockenheit und Wasser, also nicht im Sinn einer Dürre. Und wenn wir das einmal haben, einen Sommer lang, dann wissen wir, was das bedeutet. Und beginnen zu klagen, wenn wir den Rasen nicht mehr besprengeln dürfen. Recht und Gerechtigkeit. Und das ist jetzt ein Paar, Recht und Gerechtigkeit, das ganz häufig begegnet. Und da könnte man jetzt eine kleine exegetische Studie darüber anstellen. Recht und Gerechtigkeit ist die Aufgabe, dass dem Nächsten, dem Volksgenossen, dem Bruder, der Schwester das zukommt, was der Nächste braucht, um würdevoll leben zu können. Ganz schlicht. So habe ich es jetzt versucht zusammenzufassen. Man darf hier das Recht nicht zuerst legalistisch denken, als Gebotssammlung, nicht? Das geht weit darüber hinaus. Eine Wortstudie über Recht. Recht ist das Gebot. Aber Recht ist auch der Anstand. Recht ist das, was einem der gesunde Menschenverstand gibt. Recht ist ein guter Brauch. Ist auch Recht. Ist eine ganz breite Bedeutung. Gerechtigkeit. Die Hilfe für die Nächsten, all das schwingt hier mit. Im Alten Testament ist Recht und Gerechtigkeit zuerst eine Aufgabe des Königs. Das hatten wir letztes oder vorletztes Jahr, 1. Samuel 8. Da wird Davids Regierungszeit so zusammengefasst, er schaffte seinem Volk Recht und Gerechtigkeit. Dann haben wir diese Begriffe ganz stark im Psalm 72, dem Salomo-Psalm. Recht und Gerechtigkeit für den Herrscher. So, und wenn Sie jetzt weitergehen, dann haben wir auch bei einem anderen Herrscher dieses Wortpaar, nämlich bei Messias. Wir dürfen die soziale Komponente in den alttestamentlichen Texten bei Messias nicht ausblenden. Das bei Messias verankert ist. Jesaja 9, 5, 6. Auf dass seine Herrschaft groß sei und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit. Eigenschaft des Messias, Recht und Gerechtigkeit. Es gibt noch eine Zeit, in der es ein gerechtes Steuersystem geben wird. Kommt noch. Kapitel 11. Ab Vers 2 lese ich, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jetzt haben wir wieder das schöne Wort der Erkenntnis. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Und jetzt kommt Recht und Gerechtigkeit nicht als Begriff, sondern in der Sache. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch urteilt spreche nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Recht und Gerechtigkeit für die Armen und Elenden. Zurechtbringen, zurechthelfen, Leben ermöglichen auf einer soliden und ausreichenden Basis. Jeremia 23. Eine messianische Verheißung bei Jeremia 23, 5 und 6. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will, der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben soll. Und natürlich nicht nur für den König und für den Messias, sondern hier bei Amos für das ganze Volk Israel. Das ist die Aufgabe Recht und Gerechtigkeit. Das war diese Kultkritik. Ich habe ja gesagt, dass dieser Text interessanterweise auch diese Dreigliederung hat, die wir auch sonst beobachtet haben, jetzt in Amos 2. Und deshalb auch hier ein Rückblick: Habt ihr vom Hause Israel mir in der Wüste die 40 Jahre lang Schlacht- und Speisopfer geopfert? Die Antwort muss natürlich sein, ja. Aber nicht in einem quantitativ erhöhten Maße, das war gar nicht möglich in der Wüste. Und jetzt kann man sich den Luxus des Opfers leisten und meint, dann sei alles gut. Doch Quantität. Habt ihr Sakut, euren König, und Kevan, den Stern eures Gottes, vor euch hergetragen, welche ihr selbst gemacht habt? Das ist Anspielung auf aktuelle assyrische Götter. Also das ist eine Anspielung auf einen Götzendienst. Nein, das habt ihr damals nicht gemacht. Aber jetzt wird's gemacht. Konsequenz. Jetzt haben wir eine sehr konkrete Ankündigung. So will ich euch wegführen lassen über Damaskus hinaus. Assyrien. Kult- und Sozialkritik bei Amos. Und jetzt schauen wir kurz zu Jesaja und werden sehen, die kommen irgendwie aus dem gleichen Stall. Da gibt ungeheuer viel Bezüge zwischen Jesaja und Amos. Das Interessante ist, dass Amos vorher war. Nicht? Ich bin überzeugt, Jesaja kannte die Verkündigung des Amos. Das heißt nicht, dass da nicht auch Offenbarung ist. Ich komme da noch einmal drauf zurück. Aber es ist Offenbarung und Tradition. Und da haben wir jetzt dieselbe Thematik, dieselben Zusammenhang. Ich hasse eure Gottesdienste. Jesaja ist nicht softer als Aristokrat. Wie redet er Israel an? Höre des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Ja, das ist aber nicht zimperlich. Weil das waren ja echt böse Menschen. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr? Ich bin satter Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern. Ich habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr da so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel, Opfer. Wie Amos. Jetzt Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Meine Seele ist Feind eure Neumonden und Jahresfeste, sie sind mir eine Last, ich bin's müde zu tragen. Feste. Jetzt kommen nicht die Lieder, sondern bei Jesaja etwas anderes. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch mein Angesicht vor euch, meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Statt in Liedern hat Jesaja das Gebet. Ansonsten ähnlich. Konsequenz: Wascht euch, reinigt euch. Tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernet Gutes tun, trachtet nach Recht. Helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führet der Witwen Sache. Hier haben wir konkret genannt eine andere Gruppen, nicht? Weisen, Witwen, die Rechtlosen, die konnten sich nicht selber vertreten. Und dann kann man sie auch drücken. Aber ansonsten ist der Zusammenhang genau derselbe. Die Kultkritik fußt auf der Sozialkritik. Wenn die Hände voll Blut sind durch Unrecht und jetzt werden sie erhoben zum Gebet. Nicht? Das war ja die damalige Gebetshaltung. Was sieht jetzt Gott? Das Blut. Das Unrecht. Das Unrecht, das mit diesen Händen getan wird, sieht Gott, wenn man sie zum Gebet erhebt. Und dann sieht und hört er das Gebet nicht mehr. So berührt sich diese Thematik. Es wurde in den 70er Jahren natürlich gefragt, will Gott keinen Gottesdienst? Reicht nicht das soziale Engagement? Gegen die Frömmigkeit nur soziales Engagement? Das ist natürlich falsch. Die Dinge, die wir hier hören, Opfer, Feiertage, Lieder, Gebete, das will Gott, das hat Gott geordnet, das nimmt er doch nicht zurück. Aber wo Gott Nein sagt, ist zum frommen Kult, zum frommen Gottesdienst und zum gottlosen Alltag. Da sagt er Nein. Das ist eine sehr wichtige Verknüpfung und an dieser Verknüpfung müssen wir arbeiten. Denn Gottesdienst ist leichter wie Alltag. Der Gottesdienst am Sonntag ist leichter wie der Gottesdienst im Alltag. Und wir stehen in der großen Gefahr der Selbsttäuschung und der Selbstblendung, wenn wir über den Gottesdienst am Sonntag und unserem persönlichen Gottesdienst in der stillen Zeit denken, jetzt ist alles gut. Wir müssen einen Punkt wachhalten, dass sich der Gottesdienst verknüpft mit dem Alltag. Gemäß Römer 12, gebt eure Leiber als einen vernünftigen Gottesdienst. Gib dein Leben als einen Gottesdienst. Und dann ist wichtig zu sehen, dass in einer anderen abgeleiteten Form unser Alltag Gottesdienst sein soll. Dass wir unser ganzes Leben verstehen, dass wir damit Gott dienen. Wir dienen Gott nicht nur am Sonntag, wir dienen ihm auch im Alltag. Und da gehört etwas ganz Wichtiges dazu, und ich sage das nicht ohne Grund, dass wir nicht den Gottesdienst in den höchsten Himmel heben und den Alltag, ich sage es bewusst so, verteufeln. Der Alltag ist der Platz, an den Gott uns gestellt hat. Der Alltag ist unsere Aufgabe. Der Alltag ist unsere Herausforderung. Im Alltag sind wir Mitarbeiter Gottes. In jedem Beruf, nicht nur in einem geistlichen Beruf. Und deshalb ist der Alltag wichtig. Keine Flucht aus dem Alltag. Kein Ächzen und Stöhnen, gelegentlich ja, aber nicht immer. Und dann verknüpft sich Alltag und Sonntag, Gottesdienst und Werktag, Gottesdienst im Kult und Gottesdienst im Leben. Das soll eine Einheit sein und sich gegenseitig dienen. Ich habe Ihnen die Kurzpause geraubt, aber wir machen trotzdem ein kleines Päuschen, dass Sie auch die letzte halbe Stunde noch können. 3,5 Minuten. Amos und die Tora. Amos und die Tora. Es geht um zwei Fragen zunächst von der Sache her. Nämlich die Frage, wie kommt es zu diesen Missständen in Israel? Ist auch interessant. Zweitens, auf welchem Grund, in welcher Tradition stehen die Propheten? Zuerst das Erste, wie kommt es zu den Missständen in Israel? Es gibt verschiedene Überlegungen dazu, verschiedene Theorien. Das ist ja interessant, dass es bei den Propheten nicht reflektiert wird, nicht gesagt wird, nicht analysiert wird, sondern es wird gesagt, so ist es. Es wird auch vor allem bei Amos sehr plakativ gemacht. Es wird nicht grob sortiert, wer das ist. Das ist im Grunde ganz Israel angesprochen. Es ist eine große Seuche hier im Land. Ein paar Linien, die vielleicht in der Kombination dann das Richtige treffen mögen. Eine erste Sache, die Entwicklung des Staatsapparats mit der Königszeit. Man könnte auch sagen, die Entwicklung des Beamtentums in Israel, aber da sollen Sie da nicht zu schnell Parallelen ziehen, denn ich bin auch in einem beamtenähnlichen Status als Pfarrer der Landeskirche. Also Vorsicht! Aber wir können das ja nachlesen, nicht? Mit der Strukturierung, mit der Infrastruktur des Königtums kommt eine neue soziale Schicht, eine neue Berufsschicht, nämlich die vom Staat bezahlten Menschen. Das hat man in der Richterzeit so nicht gebraucht. Es gibt Ministerien, es wird das Berufsheer eingeführt, das hatten wir bisher nicht. Es gibt Verwaltung, es gibt aber nicht nur die Personalkosten, es gibt auch die Sachkosten. Salomo hatte eine rege Bautätigkeit, Festungen. Und wenn man etwa mal nachschaut, wer bei Salomo alles wohl zutiefst saß. Bitte? Wenn man nachschaut, also ich könnte jetzt hinweisen auf meinen Kommentar zum ersten Königbuch, deshalb werde ich das jetzt nicht groß ausführen, das können Sie dort nachlesen. Wenn man etwa schaut, wie viel Tiere Salomo jeden Tag brauchte für seine Königstafel, nicht? Wer bezahlt das? Klar, erste Einnahme sind die Steuern. Es gibt noch andere Quellen. Geht es dem Staat gut, hat er entsprechende Handelsbeziehungen. Das hatte Salomo. Geht es dem Staat militärisch gut, hat er abhängige andere Staaten, dann kriegt er Tribut. Es kommt alles zusammen, aber der erste Topf ist deshalb nicht weg. Und jetzt haben wir ja die eine Stelle in 1. Könige 12. Erster Könige 12, Vers 4. Salomo ist gestorben. Sein Sohn Rehabeam, ich habe das schon einmal darauf hingewiesen, gestern führt jetzt Verhandlungen mit den Vertretern des nördlichen Teiles, wie es mit der Regierung weitergeht. Und die haben eine Bitte. Dein Vater hat unser Joch hart gemacht. Zu hart gemacht. Mache du nun den harten Dienst und das schwere Joch leichter. Wir bitten um eine Steuerreform, dass die Steuersätze nach unten wieder korrigiert werden, sagen die Ältesten von Israel. Ganz schlicht. So wollen wir dir untertan sein, nicht? Das ist jetzt nicht die direkte Ursache für die Missstände, aber eine Situation, die das begünstigt, ermöglicht, weil hier eine natürlich auch notwendige, aber gegebenenfalls in diesem Maß auch wiederum nicht notwendige Bevölkerungsgruppe eingeführt wird, die Geld verbraucht. Damit wird der Druck auf die kleinen Bauern größer. Und die müssen sich schneller verkaufen. Das ist ein soziologischer, politischer Grund. Frage, wer verbraucht die Gelder? Ich möchte aktiv zu dem überhaupt nichts sagen. Ich bin zu wenig drin im politischen Geschäft.
Aber für mich steht eine Sache fest. Gelder, die verbraucht werden, ohne dass produktiv etwas geschieht, sind schon ein bisschen totes Kapital. Da muss man drauf achten. Und das gab es ja nicht nur unter Salomo so und wohl öfter in Israel. Sie kennen das aus der Geschichte, nicht wenn man so Ausflüge macht in mittelalterliche und spätere Phasen und dann die Prunkbauten sieht, dann weiß man, wie da die Bevölkerung in der Regel drunter gelitten hat. Wenn man so die Neuschwanstein so oder so gebaut hat, weil letztlich wird es aus der Bevölkerung herausgepresst. Und das war oft schlimm für die Bevölkerung. Gerade in finanzieller Hinsicht. Da hat ja auch Württemberg nicht nur glänzende Herrscher. Ein zweiter Grund, das wird sehr häufig in der Forschung vorgebracht, das erste auch, der Einfluss kananäischen Denkens. Der Einfluss heidnischen Denkens gegen das originale Gottesrecht in Israel. Motto, jeder ist für sich selber verantwortlich. Du musst gucken, dass du recht kommst. Du musst nicht nach deinem Nächsten gucken. Du musst schauen, dass du durchkommst. Das gibt die Ellenbogengesellschaft. Es geht um mich. Auf diesem Hintergrund etabliert sich ein egoistischer und rechtloser Kapitalismus. Das biblische Beispiel hierfür ist 1. Könige 21. Ich möchte dazu auf eine schon genannte Literatur verweisen. Somit kann ich mich kurz fassen, nicht? Nabots Weinberg. Da haben sie über die Isebel original Einfluss kananäischen heidnischen Denkens. Das wäre ein Exegetikum wert, dieser Text. Nicht der König will einen Weinberg kaufen, das wäre ja auch erlaubt. Da ist ja nichts falsch, dass man ein Grundstück kauft. Aber Nabot verkauft nicht. Warum? Es ist nicht irgendein Äckerle, es ist Nachala, Erbe. Das, der Erbesitz der Sippe wird nicht verkauft, ist israelitisches Bodenrecht. Warum? Wenn man das Erbe verkauft, sprich Land, hat die aktuelle Situation das Geld und die nächste hat nichts mehr. Weder das Geld noch der Acker. Es sei denn, der Nabo tut das Geld auf Bank. Aber das Geld wird in der Regel verbraucht. Man verkauft, weil man verkaufen muss. Hier bei Nabot ist nicht so. Das Erbe, Nachala, wird nicht verkauft und damit hat es jede Generation. Das ist der Generationenvertrag im alten Israel. Das nicht zur Verfügung stehende Land. Das nicht zum Verkauf zur Verfügung stehende Land. Das ist israelitisches Bodenrecht. Das wird kontrastiert mit dem kananäischen Bodenrecht. Und jetzt kommt ein anderes hinzu. Da hat viele feine Nuancen, diese Geschichte. Nicht der Ahab, der hatte ja gegenüber seiner Frau immer ein bisschen vermutlich Angst. Schwäbisch, der man sah, war ein bisschen Lolle. Nicht? Da waren die Hosen andersrum verteilt, die hatte die Isebel an. Und dann kommt der Ahab, der kommt nach Hause und spielt jetzt den pubertierenden Trotzkopf. Der legt sich als König ins Bett und guckt an die Wand und isst nichts mehr. So geht man nicht mit Problemen um. Das ist pubertär. Also der Ahab war nicht erwachsen geworden, das war auch ein Problem. Und dann kommt die Isebel und sagt, du bist doch König in Israel, du wirst doch auch den Acker kriegen. Königsrecht ist nicht israelitisch. Der König ist Bürger des Volkes und ihm gilt das Recht wie allen Bürgern. Deshalb darf David nicht die Ehe brechen, wie er will. Deshalb darf David nicht morden, wie er will. Ihm gilt das Recht, wie jedem Bürger. Was Sie da jetzt aktuell denken wollen, ist mir ganz egal. Ich lege nur die Geschichte aus. Und dann setzt es die Isabel durch und jetzt kommt das dritte, das israelitische Zeugenrecht. Wahrheit sprechen im Gericht. Wahrheit sprechen im Gericht. Und jetzt dient diese Isabel ein paar, die falsche Aussagen machen. Und denken Sie ja nicht, dass das Gesindel war. Nicht, ich glaube, Luther übersetzt ruchlose Männer, ist auch richtig. Aber die sind nicht ruchlos in ihrer öffentlichen Geltung. Sonst wären sie doch gar nicht ernst genommen worden. Nicht, wenn die einen Ruf gehabt hätten, hätte die Versammlung, ach, den ihr Schweiz, das kannst du vergessen. Das müssen seriöse Leute gewesen sein. Aber lassen sich von der Isabel über den Tisch ziehen und sprechen Unrecht in einem Gerichtsverfahren. Steckt noch vieles drin, aber da haben wir den Bruch zwischen israelitischem Recht. Bodenrecht, Königsrecht, Wahrheit im Prozess. Und das ist eine Vermutung, dass dieser Einfluss hier zu einem rechtlosen Kapitalismus geführt hat, rechtlos im Maßstab des biblischen Gesetzes der Tora. Und dann kommt es zu dem, was Amos und Jesaja und Micha anprangern. Ich lese Jesaja 5, Vers 8 bis 10. Weh denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und sie allein das Land besitzen. Es ist in meinen Ohren das Wort des Herrn Zebaoth. Für wahr, die vielen Häuser sollen verderben, veröden und die großen und feinen leer stehen. Eine Gier nach mehr. Eine Gier nach mehr Besitz. Immer mehr. Und wenn's nicht anders geht, dann gegen das Recht und gegen den Nächsten. Das wird angeprangert. Es gibt einen dritten Grund. Denn die soziologische und politische Begründung reicht nicht. Es gibt einen dritten Grund, und das ist der tiefste Grund, nämlich das menschliche Herz. Und da ist der Mensch zu allen Zeiten gleich gefährdet. Die Vergrößerung des Besitzes mit unlauteren Mitteln zu Ungunsten des Nächsten ist eine ständige, oder nicht immer, aber doch immer wiederkehrende Anfechtung, weil das Mehrhabenwollen ganz tief drin steckt. Das menschliche Herz, obwohl man die Tora kennt, David kannte doch die Tora, trotzdem wird er zum Ehebrecher. Kennen wir nicht den Dekalog? Wir haben ihn gelernt, spätestens im Konfirmandenunterricht. Du sollst nicht begehren. Kennen wir nicht das Wort Jesu? Darum sorg nicht für den morgigen Tag. Kennen wir nicht das Wort Jesu? Richtet nicht. Und wie sieht's aus? Das menschliche Herz. Das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. 1. Mose 8, 21. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, sagt Jesus zu seinen Zeitgenossen. Das menschliche Herz ist gefährdet. Und die Gefahr besteht bei den ganz elementaren Bereichen, der Unzucht, der Habsucht und der Unwahrheit. Und damit kommen sie zu zentralen Geboten im Dekalog. Unzucht, du sollst nicht Ehe brechen. Habsucht, du sollst nicht stehlen. Falsches Zeugnis, Unwahrheit. Das sind die elementaren Bereiche. Es ist gar nicht viel, ganz elementar. Und da ist die größte Herausforderung und auch immer wieder die Anfechtung. Das war das Erste, so wäre meine Erklärung. Wie kommt es dazu? Erstens Beamtentum durch den Staat, durch den Apparat. Zweitens unisraelitisches Rechtsverständnis. Und drittens die tiefste Schicht, das menschliche Herz. Und wir müssen wohl davon ausgehen, aber da komme ich gleich darauf zurück, dann brauche ich es jetzt nicht sagen, nämlich beim zweiten Teil. In welcher Tradition stehen die Propheten? Das können wir noch kurz anpacken. Und dann kommt morgen der Nachtrag. In der prophetischen, zum Verständnis der Propheten, glaube ich, greifen wir zu kurz, wenn wir nur die vertikale Seite sehen und meinen, bei den Propheten gibt es nur Augen zu, Ohren auf, Gott flüstert ins Ohr. Das ist eine Säule. Die andere Säule ist die Tradition. Die israelitische Tradition der Tora und der Prophetentradition. Und in diesem Strom sind sie Glieder. Und es gehört mit zur Inspiration, dass die Tradition wieder lebendig wird. Gottes Geist wirkt einen neuen Aufbruch der Tradition, also das, was gut, verstehen Sie jetzt bitte Tradition als positiv. Das, was tradiert wird in der Gemeinde, in Israel, an Vorgabe, Torah und Propheten. Ich sage bewusst, das gehört dazu und es gehört Inspiration dazu, dass das aufbricht. Sehen Sie, Luther hat nichts Neues gebracht. Durch Gottes Geist Paulus neu entdeckt, das ist die Reformation. Und deshalb, eine neue Bewegung wird nicht nur entstehen, indem irgendein Prophet sagt, der Herr hat heute Nacht, sondern indem die Tradition neu entdeckt wird und das heißt, Bibel neu aufbricht. Reformationsbewegungen sind immer Bibelbewegungen. Und da kommt neue Erkenntnis, neue Einsicht und neues Leben. In welcher Tradition stehen die Propheten? Erstens die prophetische Tradition. Ich habe auf die Beispiele hingewiesen. 1. Könige 22, 100 Jahre vor Amos. Nabots Weinberg war nicht das Zentralthema Elias, sondern das Zentralthema Elias war das erste Gebot der Baalskult. Aber wir merken, wie das miteinander zusammenhängt. Wenn das erste Gebot zerbricht, dann zerbrechen auch die anderen Gebote. Und umgekehrt, es ist eine Einheit. Wir gehen noch ein Stück weit zurück, nämlich zu Nathan. Der erzählt David folgende Geschichte. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Aber der Arme hatte nichts als ein einziger Schäflein. Der Reiche nimmt dem Armen das einzige Schäflein weg. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Parabel auch in anderem Kontext verwendet wurde. Nämlich in dem Kontext, den wir hier besprechen. Es ist kein Muss, aber eine Möglichkeit. Und Nathan wendet das Beispiel an für David. Die prophetische Tradition. Aber die steht jetzt nicht im Mittelpunkt, sondern die Tora. Die Tora ist für Israel die grundlegende Offenbarung Gottes am Sinai. Die Tora ist die Lebensbasis für Israel. Die Tora ist das Marschgepäck für das verheißene Land, für das Leben im verheißenen Land. zwei Grundklärungen und dann Mittagspause. Erstens, die Tora und die ganze Heilige Schrift fordern keine Gleichheit der Menschen im Blick auf die Besitzfrage. Es gibt Vermögendere und weniger Vermögende. Es gibt Großbauern, wie vielleicht den Amos, inklusive Rindviech. Und es gibt Kleinbauern, die nur Schafe und Ziegen hatten. Das wird nirgends angeprangert. Das wird nirgends aufgelöst. Es gibt von Gott her keine Gleichheit, nicht nur im äußeren Besitz, sondern auch in der Begabung. Es gibt Unterschiede unter uns Menschen. Das ist einfach so. Das ist von Gott gewollt. Es gab das unter den Jüngern. Es gab das unter den Jesusfreunden. Jesus hat nicht zu allen gesagt, verkaufe alles. Dann hätte er bei Lazarus nicht mehr einkehren können in seinem Haus. Der durfte sein Häusle behalten. Und wie groß das war, das weiß ich nicht. Ob 2 Zimmer oder 6 oder 10, ich weiß es nicht. Aber er musste es nicht verkaufen. Er war besitzend. Jesus wurde in das Grab eines Reichen gelegt. Er konnte sich ein Privatgrab leisten. Paulus sagt, ich kann beides. Ich kann Überfluss haben und Mangel leiden. Ist auf die äußeren Gelder gedacht, weil es geht um seine Versorgung. Ich kann Überfluss haben und ich kann Mangel leiden. Zweitens. Zweite Grundklärung, das Alte Testament hat für jene Zeit ein ungeheuer hohes soziales Niveau. Und wir sollten uns nicht einbilden, dass wir weiter seien. Worin ist dieses hohe soziale Niveau begründet? Nicht im Humanismus, sondern in der Theologie. Es ist Gottes Willen für den Menschen. Es ist die Folge von Gottes Heilstat. Gott hat Israel aus der Knechtschaft geführt in die Freiheit. Das ist die Grunddatum. Wie oft hat es Amos schon gebracht? Exodus. Aus der Knechtschaft in die Freiheit. Wenn Gott seinem Volk die Freiheit gibt, soll jeder Israelit in Freiheit leben können. Das heißt, die Möglichkeit einer gesicherten, selbstständigen Existenz. Gott wollte für sein Volk keine Sklaven. Wir werden das noch in Texten sehen, morgen früh dann. Wenn in die Freiheit, dann nicht in Israel dasselbe wie in Ägypten für einen Teil der Bevölkerung. Das kann nicht sein. Wenn Gott seinem Volk die Freiheit schenkt, dann dem ganzen Volk. Ist ein ungeheures Potenzial, ein ungeheurer Wille für Israel, diese Freiheit festzumachen. Und genau das wird dann an den Geboten deutlich. Da wird es im Detail geregelt. Nicht in allen Bereichen, aber exemplarisch. Man kann die Linien ausziehen. Das Gebot, die Tora, schützt die Freiheit, schützt das Leben im Land, schützt die Grundversorgung für jeden Bürger. Das schließt Unterschiede nicht aus. Aber das Ergebnis muss sein, dass es nicht zu einer egoistischen Form von Kapitalismus kommen kann, sondern dass jeder auch den Blick hat für den Nächsten. Und das wird dann an Texten deutlich werden, die wir morgen früh noch kurz angucken. Und wenn es Ihnen heute irgendwie langweilig ist, wenn Sie denken, mir ist draußen zu kalt oder zu warm, die Sonne scheint, oder zu weiß oder zu sonnig, ich könnte geblendet werden. Dann lesen Sie 2. Mose 20 bis 23, das sogenannte Bundesbuch. Und da haben Sie auf geballtem Raum diese soziale Gesetzgebung der Tora zum Schutz der Freiheit von ganz Israel. Wir wollen mit Gebet schließen. Wir wollen dich bitten, dass wir für unser Leben erkennen, wo wir deine Zurechtweisung nötig haben, wo sich etwas eingebürgert, eingefleischt hat in unserem Leben, das nicht gut ist, wo wir übersehen, wie wir mit unserem Denken, Reden und Handeln anderen Menschen nicht helfen, sondern das Gegenteil tun. Wir wollen dich bitten, dass wir dein Wort so hören, dass wir es auch für uns hören. Hilf uns zurecht in unserem Alltag, wo es nötig ist. Korrigiere uns, wo wir es brauchen. Und hilf uns zu einem Gottesdienst, der dich ehrt, am Sonntag und im Alltag. Und wir bitten dich, dass du den weiteren Tag über deine Hand schützend und segnend über uns hältst. Amen.